Da haben wir dann Nachtwachen durchgeführt. Das ging ungefähr eine gute Woche. Ja, in der Zeit konnte er sich dann halt darum kümmern, sich Herdenschutzhunde anzuschaffen. Da konnten wir im Grunde genommen weiteres Unglück verhindern. Vermute ich jetzt mal, weil in der Zeit, als wir diese Nachtwachen da durchgeführt haben, war vom Wolf weit und breit nicht zu sehen. Ich denke mal, dass GW954F, wie Gloria ja auch genannt wird, ja einfach unsere Anwesenheit da erspürt hat.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist. Matthias, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, hi Sabine, ich freue mich auch und ganz liebe Grüße zurück zu dir nach Berlin. Heute sprechen wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich also eigentlich das Schlüsselthema für eine gute Koexistenz mit dem Wolf, nämlich den Herdenschutz. Und deswegen umso wichtiger, dass man einfach mal darüber spricht, was ist ein guter Herdenschutz und wie macht man das und was ist dafür nötig. Ne?
Und wie kann man denen helfen, die vielleicht mitunter als Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter an ihre Grenzen kommen, weil, das haben wir ja auch schon in diesem Podcast öfter besprochen, die bürokratischen Hürden einfach unglaublich hoch sind. Ne? Und und um all denen zu helfen, die vielleicht einen guten Willen haben, aber nicht wissen, wie es geht und die einfach Unterstützung brauchen, gibt es WikiWolves. Das ist eine Plattform, die aktiv Unterstützung bietet. Steffi Sarkowitz ist Ansprechpartnerin für Nordrhein-Westfalen und die begrüßen wir jetzt ganz herzlich. Hallo Steffi.
Ja, hallo Steffi, auch von mir.
Hallo ihr beiden.
Steffi, dann erzähl uns doch gleich mal, was ihr bei WikiWolves genau auf die Beine stellt.
Wir packen ganz tatkräftig und fleißig mit an und helfen Weidetierhaltern bei der Errichtung von wolfsabweisenden Zäunen. Wir sind eine Initiative, wir sind kein eingetragener Verein. Wenn jemand uns beispielsweise Geld spenden möchte, dann können wir leider keine Spendenquittung ausstellen. Ja, uns gibt es offiziell seit 2007 und sind ja früher im Grunde genommen überall da vertreten gewesen, wo sich Wölfe etabliert haben. Es werden immer noch gerne neue Ansprechpartner für unsere Initiative gesucht, um so weit es möglich Deutschland in den Wolfsgebieten abzudecken.
Das heißt, ihr wollt irgendwie flächendeckend aktiv werden. Das Ganze ist ja nötig, wir haben es ja eingangs schon gesagt, weil wir alle natürlich wissen, dass das Zusammenleben mit dem Wolf nur funktioniert, wenn wir unsere Weidetiere entsprechend schützen. Und aus diesem Gedanken heraus ist eure Initiative, glaube ich, entstanden. Wer hatte denn diese tolle Idee?
Die tolle Idee hatte die Nathalie Söte. Ist damals durch einen Vortrag über eine Baumpflanzinitiative, die WikiWoods, aufmerksam geworden und hat sich gedacht, oh, das ist ein toller Name. Und ja, ich nenne meine Initiative dann einfach WikiWolves, weil das von Plattformprinzip her ähnlich funktioniert. Also freiwillige Helfer, die sich melden können, um Bäume zu pflanzen, können sich auch bei unserer Initiative WikiWolves melden, um halt beim Zaunbau dann mitzuhelfen. Ne?
Und wie läuft das in der Regel? Also ist das so, dass ihr auf die Weidetierhalter zugeht oder können die bei euch anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, Mensch, wie sieht's aus? Ich brauche einfach Hilfe oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, am Anfang sind wir den Schritt gegangen, als das Wolfsgebiet Schermbeck ausgewiesen wurde, dass wir uns natürlich erstmal bekannt machen mussten. Wir waren zu der Zeit noch eine sehr kleine Truppe von 4-5 Leuten. Und dann ist das so langsam ins Rollen gekommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass sich die Weidetierhalter bei uns melden. Meistens läuft das jetzt, weil wir relativ gut etabliert sind, mittlerweile über Mundpropaganda. Ja, und dann bekomme ich entweder eine E-Mail dann oder ich werde auch schon mal angerufen, wenn die Nummer dann mal weitergegeben wird, ne? Unter dem Weidetierhalter.
Steffi, du hast es schon erwähnt, du lebst in einem Gebiet oder du arbeitest in einem Gebiet mit durchaus Konfliktpotenzial. Bei euch lebt ja die Wölfin Gloria. Was habt ihr denn bis jetzt aktiv unternommen, um noch nicht geschützte Weidetiere in der Übergangszeit vor Übergriffen zu schützen? Und damit natürlich den Wolf vor sich selber.
Es gab wohl einen Fall bei einem Berufsschäfer, der noch keine Herdenschutzzäune hatte und leider einen Übergriff durch die Wölfin zu verzeichnen hatte. Da haben wir dann Nachtwachen durchgeführt. Das ging ungefähr eine gute Woche. Ja, in der Zeit konnte er sich dann halt darum kümmern, sich Herdenschutzhunde anzuschaffen. Da konnten wir im Grunde genommen weiteres Unglück verhindern. Vermute ich jetzt mal, weil in der Zeit, als wir diese Nachtwachen da durchgeführt haben, war vom Wolf weit und breit nicht zu sehen. Ich denke mal, das GW954F, wie Gloria ja auch genannt wird, ja, einfach unsere Anwesenheit da erspürt hat.
Und sich dann ferngehalten daraufhin, ne?
Die hat sich ferngehalten, ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage, wie ist das mit den Weidetierhaltern, die jetzt ja jetzt mittlerweile den guten Herdenschutz etabliert haben? Was haben die für Erfahrungen mittlerweile gesammelt? Sind die jetzt zufrieden oder sind die jetzt trotzdem noch, haben die jetzt irgendwas, was sie trotzdem stört? Oder also, wie ist da so die Erfahrung oder wie sind die jetzt euch gegenüber?
Die Erfahrungen uns gegenüber sind sehr, sehr positiv. Da kann ich feststellen, dass die Weidetierhalter sehr dankbar für unsere Unterstützung sind. Im Großen und Ganzen sind die auch zufrieden mit den Zäunen, die wir dann halt in Gemeinschaft gebaut haben. Allerdings ist natürlich nach wie vor ein Mehraufwand vorhanden, teilweise auch ein finanzieller, weil die Zäune natürlich in Schuss gehalten werden müssen. Das bedeutet, dass zum Beispiel regelmäßig jetzt vor allem in der Sommerzeit, wenn das Gras so schnell wächst, ja, da muss regelmäßig freigeschnitten werden.
Und wie ist das in Nordrhein-Westfalen? Jetzt muss ich mal wirklich fragen, weil ich das gar nicht weiß, wie es in Nordrhein-Westfalen ist. Das Zaunmaterial wird natürlich, denke ich, gefördert, oder?
Das Zaunmaterial wird gefördert.
Und die Anschaffung von den Herdenschutzhunden bestimmt auch, aber wird der Unterhalt ebenfalls bezahlt von den Herdenschutzhunden da? Oder wie ist das da bei euch?
Soweit meine Information ist, wird der Unterhalt nicht bezahlt. Die Herdenschutzhunde werden auch ab einer Herdengröße bei Schafen von 100 Tieren erst gefördert.
Ah, okay.
Und es werden Herdenschutzhunde nicht in der Pufferzone gefördert.
Herdenschutzhunde ist natürlich auch ein Thema für sich und es ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, allgemein natürlich ein Mehraufwand mit dem Herdenschutz an sich schon und mit den Herdenschutzhunden noch mal mehr. Und es ist natürlich auch eine schwierige, oder die Herdenschutzhunde, wie soll ich sagen, sind natürlich auch eine Rasse, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einfach zu handeln ist. Mhm. Aber an sich finde ich das echt sehr, sehr gut. Also Herdenschutzhunde sind so für mich eigentlich so das Nonplusultra, ne? Also so eigentlich, besser geht's eigentlich dann nicht mehr.
Steffi, was ist denn an der Geschichte dran, dass die Herdenschutzhunde, die da angeschafft wurden, noch sehr jung waren und mit Gloria gespielt haben? Ist das eine Legende oder entspricht das der Wahrheit?
Was ich wohl weiß, ist, dass die Herdenschutzhunde halt ganz neu waren in der Weide. Und soweit ich weiß, waren es zwei Herdenschutzhunde und eine sehr, sehr große Schafsherde. Das heißt, ja, die waren wahrscheinlich mit der Situation einfach überfordert. Aber vom Spielen habe ich jetzt nichts gehört. Das ist vielleicht so etwas, was so im Weidetierhalter-Buschfunk dann vielleicht so rumgeht. Ich habe keine Ahnung.
Die Geschichte hält sich hartnäckig. Also du sagst, die Schäfer und die Weidetierhalter generell, die schlafen jetzt ruhiger bei euch in Schermbeck. Ist das so?
Ja, so pauschal möchte ich das jetzt gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich denke, das ist hat auch immer mit der persönlichen Einstellung zur Situation zu tun. Es gibt Menschen, die ängstlicher sind als andere. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich habe jetzt den Strom angestellt, ich habe es gerade kontrolliert und wenn jetzt was passiert, dann ist es so. Ich habe aber auch Weidetierhalter kennengelernt, ja, die sich teilweise auch ein bisschen verrückt machen. Ne?
Aber gibt es dann immer noch Weidetierhalter, auch bei euch im Revier, die sich gegen Herdenschutzmaßnahmen sträuben?
Das mag ich jetzt gar nicht so beurteilen, weil ich einfach mit vielen Weidetierhaltern auch keinen Kontakt habe. Was ich wohl immer wieder in den Medien, in der Presse dann lese, ist, dass halt der Herdenschutz nicht erfüllt war. Aber aus welchem Grund der nicht erfüllt war, das kann ich so aus der Ferne überhaupt nicht beurteilen. Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Die einen wollen tatsächlich nicht, die verweigern sich, sagen vielleicht auch, je mehr passiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann die Wölfe hier bei uns entnehmen können, also das heißt abschießen. Es gibt andere, die sind wirklich hoffnungslos mit der Situation und mit dem bürokratischen Aufwand der Anträge überfordert. Ja, und da ist es vielleicht auch schwierig, einen Anfang zu finden, ne?
Genau, und mit dem Herdenschutz, da wollte ich nochmal einhaken. Ich finde, also ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck ist, aber ich finde ja auch gefühlt guter Herdenschutz und faktisch guter Herdenschutz sind halt auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Also ich denke, dass es tatsächlich Leute gibt, Weidetierhalter gibt, die der Meinung sind, dass sie guten Herdenschutz machen. Und wenn sich das jetzt jemand angucken würde, ein Experte, dann würde er vielleicht trotzdem den ein oder anderen Schwachpunkt finden. Und die Wölfe sind natürlich die absoluten Spezialisten im Finden von Schwachpunkten.
Oh ja.
Ne?
Ja,
und da braucht ja bloß eine kleine minimale Bodenwelle irgendwo sein, wo halt einfach der Abstand zur untersten Litze dann doch mal ein Stück größer ist. Und das war's dann halt. Ne? Oder oftmals ist es ja, soweit ich das weiß, zumeist auch das Tor oder da, wo die Weide sozusagen geschlossen und geöffnet wird, ne? Dass das dann auch oft der Schwachpunkt ist oder so.
Unser letzter Einsatz, wo wir letzten Monat waren, im Kreis Borken, das gehört zur Bufferzone, ist also nicht direkt im Kerngebiet von der Wölfin Gloria. Die Ponyhalterin war der Meinung, ja, sie hätte genug Strom auf dem Zaun, hat sich wohl aber immer gewundert, dass selbst die Ponys nicht so wirklich auf den Strom reagieren. Da waren Übersprunghilfen und das sind alles so Sachen, wo sie sagte, da wäre ich so gar nicht drauf gekommen, dass es bei mir so viele Möglichkeiten gäbe. Ich hätte eigentlich gedacht, ich ziehe mal eben so schnell einen Zaun rum mit entsprechender Höhe und in entsprechendem Stromfluss und dann würde das reichen. Die Herdenschutzberatung von der Landwirtschaftskammer war dann da vor Ort, um sich die Gegebenheiten näher anzuschauen und um zu beraten. Und ja, da ist ja ganz schnell bewusst geworden, ja, da ist doch einiges mehr zu beachten, ne, als nur Strom und Zaunhöhe und Untergrabschutz.
Ja, das denke ich nämlich, dass viele das echt dann wirklich nicht auf dem Schirm haben. Ne? Also sie meinen es vielleicht gut, aber sehen dann eben das ein oder andere nicht so. Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das Video auch gesehen habt vor ein paar Wochen in den Medien. Da wurde ein Jungwolf gezeigt, der durch ein Rohr oder ähnliches durchgekrabbelt ist. Und das war ja wirklich sehr, sehr schmal. Habt ihr das auch gesehen?
Also ich kenne das Video tatsächlich. Also ich denke, dass ich weiß, welches Video du meinst. Ich glaube auch, dass es auch aus den Niederlanden war. Kann das sein?
Ja, ich meine, Hohe Wehruhe heißt das. In die andere Richtung, 40 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Aber da war ich wirklich überrascht, weil das war ja wirklich so ein schmaler Zugang, dass der Wolf dann durchpasst.
Ich glaube, es war eigentlich für einen Dachs oder für Füchse gedacht oder so, ne? Und dann hat er sich da durchgedrängt.
Ja. Und da musste ich so an meine Katzen denken. Da sagt man ja auch, wo der Kopf durchpasst, da passt der Körper durch. Und das hätte ich jetzt beim Wolf nicht so vermutet, dass da so wenig Platz nötig ist, dass der da irgendwo eindringen kann. Ne?
Das ist aber schon relativ wahnsinnig, sowas zu tun als Wolf, weil der Rückweg ist ja dann relativ verbaut. Wenn man jetzt aus irgendeinem Grund schnell wieder die Weide verlassen müsste, ne, dann wäre der Weg ja relativ beschwerlich, da wieder rauszukommen. Und ich habe mal gelernt, dass die Wölfe eigentlich immer den Rückzug auch schon im Blick haben, wenn sie irgendwo einbrechen, dass sie dann da schnell wieder rauskommen. Das wäre ja bei so einem Rohr irgendwie, es muss schon, ist das ein Einzelfall gewesen oder glaubst du, dass das irgendwie eine Sache ist, die man einfach nur noch nicht gesehen hat, die öfter passieren kann?
Was mir das aufgezeigt hat, ist eigentlich, dass so diese 20 Zentimeter für den Untergrabeschutz unheimlich wichtig sind, auch weitestgehend einzuhalten. Also sobald es da drüber liegt, kommt der Wolf da so durch.
Ja, und die Wölfe sind ja im Endeffekt auch alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Ne? Also es gibt halt welche, die trauen sich mehr zu, es gibt welche, die sind eher ängstlich oder die sind ja komplett verschieden und der eine probiert es eben, der andere nicht. Und ne, so. Und deswegen denke ich, dass man da halt auch immer irgendwie von ausgehen muss, dass da halt vielleicht auch ein Wolf dabei ist, der einfach sich mehr zutraut oder der einfach mehr probiert und dann kommt es eben vielleicht zu sowas. Ne?
Wie ist das jetzt eigentlich, inwieweit schwimmt ihr jetzt schon vor der Welle? Wir haben ja auch gelernt, dass es absolut notwendig ist, den Herdenschutz zu beginnen, noch bevor überhaupt Wölfe da sind.
Vor der Welle sind wir eigentlich nicht. Weil die Wölfin, die ist ja jetzt seit 2018 da. Es gibt Nachwuchs oder gab in den vergangenen Jahren auch Nachwuchs. Von daher arbeiten wir immer ein bisschen hinter der Welle, so ganz kurz. Was mir wohl sehr positiv aufgefallen ist, dass die Pony- und Pferdehalter relativ schnell aktiv geworden sind und wir da unheimlich viele Anfragen im letzten Jahr und im vorletzten Jahr bekommen haben. wo ich so das Gefühl habe, ja, wenn das in dem Tempo weitergeht, dann sind zumindest die Pferde- und Ponyhalter mit der Welle.
Gut aufgestellt, meinst du?
Nicht ganz nach der Welle. Ja, genau.
Ja, ich finde das auch echt wichtig, ne? Also ich finde halt immer, dass es echt wichtig ist einfach, dass der Wolf es gar nicht erst schafft, ne? Wenn die Wölfe es erstmal geschafft haben, ist eigentlich schon blöd. Das ist deswegen, ich finde eigentlich auch immer die Weidetierhalter, die sich wirklich Mühe geben und ihre Tiere schützen, finde ich, beziehungsweise die sie nicht schützen, ne, das ist eigentlich total unfair den Weidetierhaltern gegenüber, die sich wirklich Mühe geben, weil auch für die macht es die Situation schwieriger einfach, ne?
Ja, absolut. Momentan ist es ja wirklich so, dass die Wölfe sich dann halt auf leichter zugängliche Weiden fokussieren und die Leute, die den Herdenschutz dann vernünftig betreiben, dann natürlich erstmal Ruhe haben, ne?
Genau.
Nur wenn die Wölfe immer weiter dazulernen, dann weiß ich nicht, in welche Richtung sich das dann entwickeln könnte, wenn ich ehrlich bin. So, ich glaube, dass die Wölfe auch in der Lage sind, durch Erfolg auch immer bessere Strategien zu entwickeln, um in vielleicht auch besser geschützte Weiden dann irgendwann einzudringen, wenn die immer wieder die Möglichkeit haben, das zu schulen.
Mhm. Also wenn die üben können, ne, bei schlechter geschützten oder gar nicht geschützten Weidetieren, dass die sich dann so ein bisschen perfektionieren. Und das ist, glaube ich, ein Szenario, das wollen wir uns alle gar nicht ausmalen.
Nein.
Von daher ist es super wichtig, dass ihr da den Leuten helft, sich zu schützen, zeitig genug. Wie kann ich mich nützlich machen und den Weidetierhaltern helfen?
Den ersten Vorschlag, den ich dir machen würde, das wäre unsere Homepage. Da gibt es dann halt auch Kontaktmöglichkeiten. Da gibt es eine Karte, wo du sehen kannst, wo schon Wikiwolfstruppen im Einsatz sind. Und wenn da irgendwas bei dir in der Nähe ist, dann könntest du den entsprechenden Ansprechpartner da einfach mal anschreiben, eine E-Mail hinschicken. Wenn das dann passt, also wir müssen auch wirklich sagen, wir gucken uns die Leute, die uns bei den Zaunbauoptionen helfen, auch etwas genauer an. Also wir haben dann meistens ein Telefonat am Anfang, wo wir uns erstmal ein bisschen kennenlernen. Ich frage dann schon mal so ein bisschen nach der Motivation, warum möchtest du denn Zäune bauen? Und ich erzähle natürlich was von unserer Arbeitsweise und von unserer Initiative. Wenn ich dann das Gefühl habe, das ist ja eine gute Basis und wir sind so einigermaßen auf der gleichen Wellenlänge, dann kann das sein, dass ich dich ganz schnell dann kontaktiere. Wir haben mittlerweile auch eine WhatsApp-Gruppe, eine Einsatzalarmgruppe, wo ich dann wirklich dann ganz kurz reinschreibe, hey, es hat sich jemand gemeldet, hat ihr Lust mitzumachen? Und diejenigen, die Zeit haben, die melden sich dann für einen Einsatz dann an.
So eine ganz praktische Frage. Das heißt, ich gehe dann dahin, wir gehen zu diesen Landwirten, die sich helfen lassen wollen und dann kriegen wir da auch Unterkunft und Essen oder muss ich mir ein Hotel suchen?
Ja, in der Regel ist es so, dass die Helfer nicht ganz so weit weg wohnen und ja, dann auch abends dann wieder nach Hause fahren. Es gibt einzelne Weidetierhalter, die auch eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten können. Das haben wir jetzt im Juli bei einem Einsatz in Schermbeck. Die gute Dame hat gesagt, also wenn da jemand von weiter weg kommt, der kann auch gerne bei uns übernachten. Aber es ist nicht die Regel. Das ist ja jeder Betrieb, jede Hobbyhaltung ist da auch anders aufgestellt. Manche haben die Möglichkeit und andere halt nicht, ne?
Aber ist ja schon mal gut eigentlich. Also es klingt ja zumindest so, als würdet ihr trotzdem so eigentlich mit offenen Armen empfangen werden in den meisten Fällen. Also,
ja, absolut. Ja.
Also dass die Leute dann schon offen sind und dann auch, oder gibt es dann auch manchmal wirklich Leute, die eben vielleicht doch skeptisch sind am Anfang und dann,
Ja, das hatten wir ganz am Anfang, dass die Leute sehr, sehr skeptisch waren. Hängt dann auch von der eigenen Einstellung zum Thema Wolf ab, weil es ja mittlerweile bekannt ist, wir versuchen uns zwar immer so relativ neutral zu positionieren, aber es ist nun mal auch so, dass wir sehr viele Wolfsfreunde haben, die bei den Einsätzen dann unterstützen und da hat man schon mal so eine gewisse Grundskepsis, wenn man sich vielleicht gerade auf der anderen Seite der Meinung befindet, ne? Aber wir werden in der Regel immer mit offenen Armen empfangen. Wir werden gut versorgt mit Getränken. Es gibt dann zwischendurch bei unseren Einsätzen, dann kümmern sich die Weidetierhalter auch um eine kleine Mahlzeit. Es muss nichts Großes, nichts Weltbewegendes sein. Also wenn es mal ein Süppchen mit einem Brot dabei ist, das ist auch völlig in Ordnung.
Ich stelle mir vor, wenn man so ein paar Tage intensiv miteinander arbeitet, zusammen die Ärmel hochkrempelt und so, dass da auch sowas wie Freundschaften entstehen. Ist das schon passiert?
Ja, durchaus. Also wir haben eine Weidetierhalterin im Rhein-Sieg-Kreis. Da waren zwei Einsatzhelferinnen dabei, die dann halt mitgeholfen haben zu zäunen. Und die haben sich so gut verstanden, dass die so ja ein, zweimal im Monat dann dahin gekommen sind. Und dann haben die auch von sich aus dann mal geholfen, den Stall auszumisten. Ne? Das ist aber nicht die Regel. Das ist nicht die Regel. Also unser Auftrag ist tatsächlich in erster Linie der Herdenschutzzaun und alles drumherum, das ist dann so ja privates Ermessen. Ne?
Also ich muss sagen, so meine Erfahrung, ich habe ja auch in den letzten Monaten einige Erfahrungen sammeln dürfen mit Weidetierhaltern und Weidetierhalterinnen und muss wirklich sagen, also dass meine Erfahrung mit den Leuten auch durchweg positiv war. Also ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, es ist echt... Ja. Wirklich Wahnsinn gewesen. Ich hätte das so in dem Ausmaß eigentlich auch gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber es waren eigentlich auch alle offen und man konnte sich mit denen wirklich gut unterhalten. Und ist eben auch mal interessant für mich, der ja natürlich bekennender Wolfsfreund ist, mal eben wirklich die andere Seite zu betrachten, zu sehen, auch mal eben sachlich eben sich drüber zu unterhalten. Wo ist denn jetzt das Problem oder so, ne? Und das ist ja natürlich eben, wie wir ja schon oft gesagt haben, eine sehr emotional aufgeladene Thematik, ne, Wolf und so, aber es war eigentlich immer total sachlich, sich mit den Leuten so zu unterhalten und ich fand es echt interessant.
Es ist wirklich nochmal ein Unterschied, wenn man sich mit dem Thema in den sozialen Medien auseinandersetzt oder ob man mit den betroffenen Leuten wirklich ins persönliche Gespräch geht und sich auch in die Augen schaut. Ne?
Ja.
Also ich habe auch für mich festgestellt, dass der Dialog auf der Weide ein ganz anderer ist als, ich sag mal, beispielsweise auf Facebook. Ne? Das finde ich auch enorm wichtig und das ist auch ja eins unserer Ziele, unserer Initiative, dass wir einfach den sachlichen Dialog fördern, weil der Wolf nun mal sehr polarisiert. Ja, ist da wirklich große Schlammschlachten gibt auf beiden Seiten.
Ja, definitiv. Ne? Aber was ich eben auch interessant fand, war wirklich, dass eigentlich so wirklich richtig schlecht vom Wolf hat niemand geredet. So, also wenn ich jetzt mich mit den Schäfern unterhalten habe oder so, die haben zwar in der überwiegenden Anzahl alle gesagt, so irgendwie, ich brauche den nicht, ne? Oh, aber so wirklich richtig schlecht geredet hat den Wolf trotzdem irgendwie niemand, ne? Weil die lieben ja auch alle ihre Hunde. Ich meine, die Herdenschutzhunde und aber eben natürlich auch die ganz normalen Hütehunde.
Ja.
Also ein Schäfer ohne Hütehunde, ne, ist in den meisten geht ja nicht eigentlich. Und deswegen, ne? Und den vielen ist schon klar eigentlich, der kommt ja von dem. Und deswegen fand ich das toll, dass sie eigentlich zwar gesagt haben, okay, ich brauche den jetzt nicht, aber an sich ist es ein tolles Tier, ne? Das habe ich oft gehört.
Ja, das höre ich auch sehr oft, dass die Weidetierhalter dann wirklich auch sagen, ich bin total fasziniert von dem Wolf, ne? Und wenn man sich überlegt, dass er jetzt über 150 Jahre nicht in unserer Kulturlandschaft gar nicht anwesend war, dann ist das schon was ganz Spezielles, ne? Wir haben natürlich auch die kritischeren Leute bei unseren Einsätzen. Aber ich sage auch immer ganz klar, wir wollen die Weidetierhalter da auch nicht irgendwie in ihrer Meinung ändern oder so. Also wir wollen aus Wolfsgegnern keine Wolfsfreunde machen. Uns ist wirklich der Zaun wichtig, ne? Dass der steht und funktioniert.
Genau, das sage ich ja auch immer. Ne? Also ich sage auch immer, niemand, also ich verlange das von niemand, dass er sagt, oh Mann, der Wolf ist so toll und ich finde ihn so toll wie du oder so. Das kann man nicht verlangen, das verlange ich auch nicht, aber ich finde, dass man ihn einfach respektiert, dass er eben auch seinen Platz da hat und ne? das finde ich eigentlich schon wichtig.
Ich denke mir immer, dann ist einfach eigentlich eine einfache Sache, weil es ist nun mal politisch gewollt und im Grunde genommen ist es relativ egal, wie wir das finden, ne? Der Wolf ist nun mal da und ja, wir müssen uns irgendwie mit ihm arrangieren.
So, das heißt, das Ziel ist aber, dass ihr euch bundesweit aktiv beteiligt an den Herdenschutzmaßnahmen. Und deswegen unser Aufruf an dieser Stelle. Steffi, du hast das Wort. Bitte richte dich an all die Leute, die vielleicht Zeit und Kraft und auch die nötige Energie haben, sich Wikiwolfs nützlich zu machen.
Ja, das wäre super, super toll, wenn sich freiwillige Helfer aus ganz Deutschland bei unseren Ansprechpartnern melden würden. Dazu sei gesagt, es sind keine großen Vorkenntnisse nötig. Ihr müsst kein großes technisches Verständnis im Vorfeld mitbringen. Es funktioniert im Grunde genommen so, dass jeder Handgriff im Grunde genommen bei Leuten, die neu einsteigen, erklärt wird. Ihr bekommt alles gezeigt und ja, das ist wirklich kein Hexenwerk. Also wer körperlich einigermaßen fit ist und Spaß an der Bewegung hat, Spaß hat, in der frischen Luft, in der Natur sich aufzuhalten und die Landwirtschaft, Weidetierhaltung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen, ja, der ist natürlich herzlich willkommen bei uns.
In den Shownotes findet ihr natürlich den Link zu Vicky Wolfs und alles, was ihr sonst noch so wissen müsst zu dieser Folge. Steffi, ich würde sagen, das war jetzt wirklich sehr, sehr überzeugend, was du hier geliefert hast heute. Ich hoffe, dass sich da viele von angesprochen fühlen, die sich aktiv am Wolfsschutz beteiligen möchten und dass da jetzt die Community entsprechend wächst, vor allen Dingen auch in Gebieten, wo ihr noch nicht so stark vertreten seid. Das wäre jetzt auch mein Anliegen, dass wir da heute in dieser Folge einiges bewegt haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Ja, auch von mir ganz, ganz lieben Dank und ich finde es echt toll, was ihr macht. Ich finde, das ist eine tolle Art, Wölfe zu schützen, indem man den Leuten hilft, die direkt betroffen sind und Zäune baut.
Dankeschön.
Dann noch einmal vielen Dank, liebe Steffi. Tschüss.
Tschüss.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Kais. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.